mir zunächst mal guten Morgen miteinander. Ich habe mir etwas Hilfe mitgebracht, nämlich die Judith, weil wir im Alltag manchmal Dinge unterschiedlich sagen. Ich weiß nicht, funktioniert das Mikro?
Ich hoffe.
Ja, du hoffst es? Gut. Genau. Also so einfach in unterschiedlichen Alltagssituationen, ne? Wenn wir mal so drei durchgehen, da klingt das bei mir so ungefähr wie: Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
Und bei mir klingt das dann ungefähr so: Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen.
Bei mir würde das vielleicht klingen wie: Das hat echt gut geschmeckt.
Und bei mir vielleicht: Wow, das hat so gut geschmeckt.
Oder: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war echt ein schöner Abend.
Oder bei mir vielleicht: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war so ein schöner Abend.
Vielen Dank, Judith. Du hast mir sehr geholfen.
Sehr, sehr gerne, Mirko.
Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ein bisschen ist es vielleicht auch Geschmackssache, aber ich muss schon sagen, bei Judith klingt das überzeugender. Ja, da hat man so das Gefühl, die meint das wirklich so. Bei mir weiß man nie so, ist das jetzt einfach Höflichkeit oder sagt er das, weil er es sagen muss? Ja, ist es irgendwie schöner, wenn wir das auf eine Art und Weise hören, die irgendwie überzeugend klingt, so von innen raus, so von Herzen. Aber wenn ich jetzt so reden würde wie Judith, würde es euch vielleicht auch wieder irritieren. Aber und so gefühlt würde ich aber auch sagen, es ist für Judith viel schöner, das so zu sagen wie für mich, wenn ich es auf meine Art sage. Also ich glaube, es fühlt sich auch für sie schöner an, das so zu sagen und das so zu fühlen. Und ich muss das mal ablegen hier. Ich sehe das bei Gott in der Bibel tatsächlich auch so. Ja, ich finde das bei ihm, diesen Wunsch, dass wenn wir was sagen über ihn oder auch zu ihm, wenn wir mit ihm reden, dass das wirklich so von Herzen kommt. Das ist was, was er sich wünscht. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich es dann hinkriege, jetzt. Wenn wir zum Beispiel lesen im Kolosserbrief, ich nehme da jetzt nur diesen kleinen Teil raus, wo es heißt, singt Gott in euren Herzen, dann ist damit ja bei Gott dieser Wunsch verbunden, dass das wirklich in unseren Herzen auch geschieht und damit auch mit unserem Herzen und von Herzen, ne? So sagen wir das ja auch, das kommt von Herzen, das kommt wirklich von innen raus, das ist etwas, was Gott möchte, dass wir es nicht nur aus Höflichkeit irgendwie sagen, das kann manchmal auch hilfreich sein, aber schöner ist es eigentlich für alle Beteiligten, wenn es wirklich von Herzen kommt. Und deshalb wollen wir uns in den nächsten Wochen diesen wunderbaren Gott, den wir haben, den uns die Bibel zeigt und an den wir glauben, diesen wunderbaren Gott genauer anschauen, wer er eigentlich ist. Wir wollen ihn näher kennenlernen, wieder neu kennenlernen, wieder neu entdecken, tiefer entdecken. Das ist auch verbunden mit der Hoffnung, dass uns das noch mehr zu ihm zieht. Dass wir denken, Mensch, wenn Gott wirklich so ist, dann möchte ich Zeit mit ihm verbringen. Dann möchte ich mit ihm reden. Insofern wollen wir das Thema, mit dem wir uns im letzten Jahr beschäftigt haben, Freude an Gott und Freude am Gebet, wollen wir mitnehmen in dieses neue Jahr und aus einer etwas anderen Perspektive weiter einfach daran arbeiten und da mitarbeiten, ja, diesen wunderbaren Gott tiefer zu entdecken und tiefer zu erleben, ja, um um wirklich immer mehr, wirklich zutiefst davon überzeugt zu sein, was wir wirklich für einen wunderbaren Gott haben. Und so werden wir uns in den nächsten 7 Wochen verschiedene Eigenschaften von ihm anschauen. Achim hat eben gesagt, vielleicht liegt draußen auch noch ein Flyer. Ich kann dieses vielleicht entkräften. Draußen liegen noch diese Flyer. Und wer einen Überblick haben möchte, was die Themen der nächsten Wochen sind, die stehen auch da drin. Hinten auch nochmal die Infos, wenn man Interesse an einer Kleingruppe hat. Also so sieht der Flyer aus und hängt hinten in der Ecke im Ständer. Und da werden wir einfach verschiedene Eigenschaften durchgehen, die Gott hat, um ihn näher anzuschauen. Und heute beginnen wir aber nicht mit einer Eigenschaft, die er hat, also nicht mit so einer eigentlichen Eigenschaft, sondern viel grundsätzlicher. Wir fangen heute an mit seinem Namen. Gott hat einen Namen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ja, ich habe einen Namen und der ist nicht Pastor. Ja, ich fremdel da immer etwas mit, wenn mich Leute Herr Pastor nennen, zum Beispiel Achim. So, ich weiß nicht, ich glaube, der will mich ärgern ein bisschen, weil er mich mag. Ja. Ich habe einen Namen, mein Name ist Mirko. Und Gott hat einen Namen, sein Name ist Yahweh. Das haben wir eben gesungen in dem Lied. Wir haben ihn besungen als Yahweh. Das ist sein Name. Ja, er sagt das mal. Also er sagt es an vielen Stellen. Zum Beispiel in Jesaja 42, Vers 8. Da schreibt das ausdrücklich, ich bin Yahweh. Das ist mein Name. So heiße ich. Darf ich mich vorstellen? Yahweh. Und dieser Name Yahweh, der wird in der Bibel fast 7000 Mal benutzt. Fast 7000 Mal kommt er vor und ist damit tatsächlich die häufigste Bezeichnung für Gott in der Bibel. Die Grundbedeutung für Gott, also das hebräische Grundwort für Gott, das für ihn benutzt wird, das ist vor allem das Wort Elohim und dann noch in der Kurzform El. Das kommt aber wirklich sehr selten vor, aber auch zusammen kommen die nicht mal halb so oft vor, wie dieser Name Yahweh. Ja, es wird viel öfter von Yahweh geredet. Muss ich das etwas runter machen? So? So? Ist es besser? Weil eben hat man immer dieses Pusten gehört, hatte ich das Gefühl. Also, Yahweh ist die Hauptbezeichnung und die gängige Bezeichnung, mit der über ihn geredet wird und mit ihm geredet wird. Er ist und heißt Yahweh. Und dann haben die Juden in einem gewissen Prozess, so grob von 500 bis 200 vor Christus, haben die Juden diesen Namen immer seltener benutzt und schließlich gar nicht mehr in den Mund genommen. Die Gründe dafür will ich jetzt hier nicht erläutern, die könnt ihr heute Nachmittag sehr leicht googeln. Aber das ging dann beim Nichtgebrauch dieses Namens Yahweh tatsächlich so weit, dass sie selbst, wenn sie die Bibel vorgelesen haben, laut, sie diesen Namen Yahweh, wenn er da stand in der Bibel, nicht mehr laut gelesen haben, sondern ihn stattdessen immer laut durch das Wort, durch das hebräische Wort Adonai ersetzt haben. Also stand da Yahweh, gelesen haben sie Adonai und das hebräische Wort für Adonai, das deutsche Wort für das hebräische Wort Adonai ist Herr, der Herr. Und das haben die Juden, das haben dann die Christen, die aus dem Judentum entstanden sind, von Anfang an respektiert und haben ebenfalls den Namen Yahweh nicht benutzt. Und das schlägt sich bis heute in den meisten deutschen Bibelübersetzungen nieder. Ich habe euch einmal eine ganz interessante Stelle mitgebracht. Da heißt es in Jesaja 30, Vers 15, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels. Das ist jetzt ein Vers, in dem eigentlich beide hebräischen Worte vorkommen. Ja, denn so spricht Adonai, Yahweh, der Heilige Israels. So steht's im Hebräischen. Ja, und die Hebräer würden jetzt lesen, denn so spricht Adonai, Adonai, der Heilige Israels. Und in unseren deutschen Bibelübersetzungen nehmen wir darauf Rücksicht und übersetzen auch mit Herr, um aber zu zeigen, dass an der einen Stelle eigentlich das Wort Yahweh steht, werden diese vier Buchstaben Herr alle groß geschrieben. Also deswegen meine Empfehlung, das absolute Minimum, was ihr haben solltet, wäre eine deutsche Bibelübersetzung, in der dann wenigstens dieses Herr mit vier großen Buchstaben vorkommt. Also selbst da gibt es manche, die unterscheiden gar nicht. Da weiß man dann gar nicht, ob da irgendwo Yahweh steht. Aber so eine Übersetzung sollte man mindestens haben. Ich persönlich werde immer mehr Fan davon, eine Bibelübersetzung zu benutzen, wo wirklich Yahweh steht. Gibt allerdings nicht so wirklich viele. Die neue evangelistische Übersetzung, sonst gibt es, glaube ich, im Moment gar keine. Und auch wenn dieser Respekt gegenüber den Juden natürlich was Wichtiges und was Wertvolles ist, geht aber leider eben auch ein bisschen was verloren. Ja, es macht ja einen Unterschied, ob man mich als Pastor anredet oder als Mirko oder als Mensch oder als Mirko. Und Gott hat uns ja diesen Namen gezeigt. Er sagt ja, so bin ich. In der Bibel reden auch die Gläubigen völlig selbstverständlich über ihn und mit ihm, mit diesem Namen. Das wird nirgendwo in Frage gestellt, ihn Yahweh zu nennen. Und wir werden gleich noch eine Stelle sehen, wo es ausdrücklich heißt, dass Gott eigentlich diesen Namen möchte für die Zukunft von Generation zu Generation. Yahweh. Wir glauben an den Gott Yahweh. Und welche Bedeutung hat dieser Name? In der damaligen Kultur war es immer so, dass der Name eine Bedeutung hat. Dass der Name das Wesen einer Person wiedergibt und beschreibt. Was macht ihn aus? Warum Yahweh? Was heißt das? Und wir schauen uns jetzt eine der wichtigsten Stellen an, wo sich Gott als Yahweh vorstellt und wo er auch erklärt, warum dieser Name und woher kommt dieser Name, was bedeutet dieser Name und was zeigt er uns über Gott. Und zwar ist das an der Stelle, wo Gott Mose zum Anführer von Israel machen will, ja, ihm sagt, du sollst jetzt der Anführer sein, der Israel befreit, und er kommt da in eine Diskussion mit Mose, weil Mose da gar nicht so scharf drauf ist, ne? Der hat nicht diesen unbedingten Willen zu Macht, sondern sagt, können eigentlich andere besser, und Gott muss ihn ein bisschen bearbeiten, ja, und ein Argument von Mose ist dann eben, da sagte Mose zu Gott, aber was ist, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich bin. Sagt den Israeliten, ich werde sein, hat mich zu euch geschickt. Und Gott sprach weiter zu Mose, sagt den Israeliten, Yahweh, der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich anrufen von Generation zu Generation. Und die eigentlich etwas passendere Übersetzung wäre, so soll man mich anrufen von Generation zu Generation. Es ist spannend, dass die Israeliten Mose fragen müssen, wie heißt denn eigentlich der Gott? Das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Wie heißt denn eigentlich unser Gott nochmal? Wer hat denn dich da geschickt? Und jetzt geht es ja aber um die Frage, was bedeutet dieses Yahweh? Und das liegt ja in dem, was er vorher gesagt hat über sich selber. Das ist so ein bisschen Wortspiel, dieses Yahweh im Hebräischen. Das greift das, was ich jetzt auch rot eingefärbt habe, so ein bisschen auf. Und ich habe mir die Stelle noch mal etwas genauer angeschaut. Und so wie ich es verstehe, steht dieser Name ganz wörtlich für ich werde sein, der ich werde sein. Ich werde sein, der ich werde sein. Das ist ja tatsächlich noch etwas weitreichender als ich bin. Ja, ich bin kann ich ja nur sagen, weil ich bin. Das ist eigentlich logisch. Aber Gott sagt, ich werde sein. Und zwar werde ich sein, der ich werde sein. Sein Name beschreibt also weniger eine bestimmte Eigenschaft oder eine Fähigkeit oder einen Bereich, über den er herrscht. Das wären so andere Götternamen aus der damaligen Zeit. Sondern sein Name beschreibt zunächst seine konstante Existenz. Er wird sein, der ich werde sein. Ein Name, der immer weiter in die Zukunft weist. Er wird immer sein. Das ist der lebendige Gott, der immer sein wird. Ich werde sein, der ich werde sein. Wir springen an der Stelle kurz drei Kapitel weiter, wo sich dieser Yahweh dann nochmal bewusst vorzustellen scheint. 2. Mose 6, Vers 2 und 3. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Yahweh. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Diesen Vers haben wir euch, also wir, stimmt nicht, hat Lea, euch auf einer Postkarte gestaltet, den dürft ihr gerne mitnehmen. Kleiner Spoiler-Alarm, da werden in den nächsten Wochen ein paar Postkarten noch dazukommen. Also ihr habt viel Möglichkeit, euch gegenseitig Ermutigungspostkarten zu schreiben oder euch zu Hause so eine Reihe an der Wand zu machen. Ich bin Yahweh. Und jetzt entsteht hier in Vers 3 dieser Eindruck, als hätten Abraham, Isaak und Jakob diesen Namen noch nicht gekannt, als hätten sie den noch nie gehört. Ja, aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Aber das stimmt so nicht. Ja, also das ist ein Missverständnis dessen, was hier steht. Denn wir können ja nachlesen, Yahweh stellt sich in 1. Mose 15, Vers 7 Abraham vor mit diesem Namen. Der steht dort. Und wenn man genauer schaut in diesen ersten Kapiteln, auf diesen ersten Seiten der Bibel, dann merkt man, dass auch Sarah, ein gewisser Laban oder auch Eva zum Beispiel oder der Vater von Noah, dass die mit diesem Namen Yahweh vertraut sind. Also grundsätzlich ist dieser Name bekannt. Was bedeutet dann diese Aussage hier in Vers 3? Ich habe mich mit diesem Namen Abraham, Isaak und Jakob nicht zu erkennen gegeben. So wie ich das verstehe, geht es hier darum, dass in der Zeit von Abraham, Isaak und Jakob der Name Yahweh mit seiner kompletten Bedeutung, mit all dem, also Yahweh als Person, das, was ihn ausmacht, nämlich mit all seinen Versprechen, die er gegeben hat, er so noch nicht zu sehen war. Er hat Abraham versprochen, du wirst mal ganz viele und dieses Land hier wird dir mal gehören und Israel wird als Volk und Nation in diesem Land leben. Das hat Yahweh Abraham versprochen. Hat Abraham das gesehen? Hat er das erlebt? Nee. Er hat nicht erlebt, dass Jahwe sein Versprechen erfüllt. Und dieses Jahwe identifiziert sich mit seinen Versprechen. Ja, Abraham kannte den Namen, aber er hat nicht erlebt, dass dieses Versprechen wirklich erfüllt ist. Und in der Zeit von Mose, in der diese Verse jetzt 2. Mose 6 ja zeitlich verankert sind, in dieser Zeit bestand die Gefahr, dass Jahwe in Vergessenheit gerät. Wir haben eben schon gelesen, die Leute fragen Mose, wie heißt denn eigentlich der Gott? Das wissen die gar nicht mehr. Die haben tatsächlich Jahwe vergessen. Josua sagt mal im Rückblick in Josua 24, dann also nochmal 80 Jahre später, sagt Josua, darum fürchtet Jahwe, fuhr Josua fort, und dient ihm aufrichtig und treu. Trennt euch von den Göttern, denen eure Vorfahren im Land jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben. Dient allein Jahwe. Die haben in dieser Zeit gar nicht mehr wirklich an Jahwe geglaubt und haben ihn vergessen. Und Gott sagt zu Mose, jetzt werde ich meinen Namen wieder voll einführen und jetzt werde ich auch die Versprechen, die mit meinem Namen verbunden sind, werde sie erfüllen. Denn mittlerweile sind Israel ganz viele. Sie sind in Ägypten ganz, ganz viele geworden und sie werden jetzt ein eigenes Land bekommen und auf dem Weg in dieses eigene Land bekommen sie eine eigene Verfassung, bekommen Recht und Ordnung. Es sind nicht irgendwelche fremden Wilde oder sowas, die dann da leben, sondern es wird eine Nation sein, ein Volk und eine Nation mit Recht und Gesetz, mit eigenem Land und mit einer beträchtlichen Anzahl. Ja, jetzt werde ich meinen Namen Jahwe vollumfänglich offenbaren und werde meine Versprechen erfüllen. Das ist das, was sich hier hinter diesem Vers 3 verbirgt. Ja, sie haben nicht gesehen, dass ich wirklich auch meinen Namen erfülle. Und jetzt kommt die Zeit, wo ich diesen Namen wirklich erfülle. Und wofür steht jetzt dieser Name? Wofür steht dieser Name Jahwe? Und ich möchte drei Punkte aus diesem Namen ableiten oder drei Gedanken aus diesem Namen ableiten oder nochmal auf den Punkt bringen. Der erste Gedanke ist, er wird sein, der er wird sein. Im Nachhinein können wir sagen, die Götter Ägyptens sind nicht mehr. Die Götter der Philister, der Amoriter, der Moabiter, der Kanaaniter sind nicht mehr. Die Götter der Babylonier, der Assyrer, der Perser, der Römer sind nicht mehr. Jahwe ist der, der sein wird. Der sein wird, der immer sein wird. Und dazu gehört auch, dass er Stück für Stück auch sichtbar seine Versprechen hält. Denn das, was er verspricht, das, was er sagt, das, was er zusagt, das gehört zu ihm. Jahwe identifiziert sich mit seinen Versprechen, die er gibt. Ja, es waren viele Israeliten geworden. Sie werden ihr Land bekommen. Sie werden Verfassung, Recht und Ordnung bekommen. Ja, Jahwe, er wird sein mit seinen ganzen Versprechen, die er gibt. Jahwe wird sein mit seinen ganzen Versprechen, die er gibt. Und im ersten Vorkommen von dieser Aussage, ich werde sein, dort wo Gott es so das erste Mal für sich in Anspruch nimmt, in einer Facette, ich werde sein, das ist in 2. Mose 3, Vers 12, da heißt es, dass er sprach, ich werde sein mit dir. Auch das ist etwas, was zutiefst mit seinem Namen verbunden ist. Ich werde sein mit dir. Das ist ganz interessant, wenn man am Anfang anfängt, die Bibel zu lesen, 1. Mose 1, wie Gott die Welt erschafft. Da ist tatsächlich im ersten Kapitel immer von Gott die Rede, von El, von Elohim. Sogar auch noch, als der Mensch so ganz grundsätzlich mal geschaffen wird. Aber in dem Moment, in Kapitel 2, wo so dieser Zoom in die Situation reingeht, in diesen Garten, den Gott macht, um dort den Menschen anzusiedeln und um dort Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben, mit ihm zu reden, zu kommunizieren, wirklich zu interagieren, da wechselt der Name auf einmal auf Jahwe. Dort, wo es wirklich um Nähe geht, um das Miteinander mit uns Menschen, da ist es Jahwe. Er wird sein mit dir. Das ist sein Herz, das ist sein Wesen, das ist das, was er will. Er wird sein mit dir. Und ich möchte diese drei Gedanken, die in diesem Namen Jahwe drinstecken, versuchen, dir einfach nochmal ein bisschen näher zu bringen und nochmal persönlich zuzusprechen. Die nächste Woche wird ja interessant. So ab morgen. Amtseinführung von Donald Trump. Donald Trump wird sein und wird irgendwann nicht mehr sein. Wladimir Putin wird irgendwann nicht mehr sein. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk werden nicht mehr sein. Die Reiche dieser Welt, Deutschland, der Daimler, wird nicht mehr sein. Ich bin kein Prophet, deswegen weiß ich nicht wann. Dein Schmerz, deine Krankheit, deine Einsamkeit, deine Arbeitslosigkeit wird nicht mehr sein. Leider weiß ich nicht wann, aber es ist vergänglich. Jahwe wird sein, der er wird sein. Und es ist für mich in den letzten Tagen so ein wirklich faszinierender Gedanke, dass ich jemand in meinem Leben habe, der sein wird. Das ist so ein Fels in der Brandung. Jahwe steht. Er wird sein bis in alle Ewigkeit, was auch immer in meinem Leben vergeht. Er wird sein. Das ist mein Anker, das ist meine Konstante, das ist unveränderlich. Er wird sein. Und ich möchte dich einladen und dir Mut machen, an diesem Gott festzuhalten, an Jahwe festzuhalten, der sein wird, unveränderlich, unerschütterlich. Er wird sein, das ist Jahwe. Und dazu kommt eben, ne, so wenn wir jetzt nicht wüssten, wie er ist, dann ist das ja vielleicht noch ein bisschen zweifelhaft. Ne? Also es ist ja, je nachdem, wie jemand ist es gut oder schlecht, wenn der ewig ist. Aber jetzt haben wir eben gehört, er wird sein mit allen seinen Versprechen, die zu ihm gehören, mit denen er sich voll identifiziert, die wird er niemals zurücknehmen. Ja, mit ihm werden auch alle seine Versprechen sein. Und ich habe da jetzt einfach auch mal eins mitgebracht, das mich auch in den letzten Wochen sehr bewegt, aus Johannes 1, Vers 12. Ja, wo ja auch so eine Zusage, also vielleicht nicht im allerdirektesten Sinne Versprechen, aber eine ganz feste Zusage. So viele ihn aber aufnahmen, damit ist jetzt Jesus gemeint, aber das Versprechen, die Zusage kommt von Jahwe, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, die an seinen Namen glauben. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Was für ein faszinierender Gedanke. Du hast das Recht. Ich habe 5 Euro mitgebracht. Wenn ich die jetzt dem Achim schenke, Achim, vor 193 Zeugen, ich schenke dir diese 5 Euro. Bitteschön. Dann ist das zunächst mal Gnade. Es ist ein Geschenk. Aber aus dieser Gnade ist für Achim jetzt ein Recht erwachsen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es rein juristisch ist, wie lange man Geschenke noch wieder zurücknehmen kann, vor allen Dingen, wenn man sie vor so vielen Zeugen verschenkt hat. Ich weiß nicht, ob es da eine juristische Klausel gibt. Wir tun mal so, als gäbe es keine. Ja, also die gehören jetzt ihm. Und er hat das Recht, damit zu machen, was er will. Wenn ich jetzt sage, ach, ich fände es gut, wenn du die nachher in die Stele schmeißen würdest. Jetzt ist es spannend, ob so ein gewisser emotionaler Druck entsteht und er denken würde, oh, das muss ich ja jetzt machen. Nein, musst du nicht. So wie ich dir bei allen 5 Euros, die du vorher hattest, hätte sagen können, ich möchte, dass du alle deine 5 Euros da reinwirfst und du sagst, ja, darfst du gerne möchten, mache ich aber nicht. Darfst du jetzt auch bei diesem sagen, darfst du gerne möchten, aber mache ich nicht, der gehört mir. Ich habe das Recht, mit diesen 5 Euro zu machen, was ich will. Gott ist gnädig und stellt uns dieses Kreuz hin, diesen Ort der Vergebung, das ist Gnade. Aber daraus erwächst für uns das Recht, weil Gott sagt, wenn du kommst und es in Anspruch nehmen willst, dann darfst du es. Ich schenke es dir. Und daraus erwächst für dich das Recht, es zu nutzen. Du musst dich vorher nicht fragen, oh, darf ich nochmal? Also es ist irgendwie ehrenhaft, wenn du dich das nochmal fragst. Aber im Grunde ist es auch ein Zweifel an dem Geschenk, das Gott dir gemacht hat. Und wo er gesagt hat, du hast das Recht, Kind Gottes zu heißen. Ja, es war eine Gnade, dass ich es ermöglicht habe. Aber es ist jetzt dein Recht, es zu sein. Wenn du an mich glaubst und wenn du zu diesem Kreuz gehst, hast du ein Recht auf Vergebung. Klingt komisch, ne? Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Du hast das Recht. Ja, das heißt ja in 1. Johannes 1, Vers 9 auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, der kriegt Vergebung. Also, er hat sich festgelegt, wenn ich zu ihm komme, kriege ich Vergebung. Ja, er hat mich gerechtfertigt. Das ist seine Zusage. So viele ihn aber aufnahmen, so viele an ihn glauben, denen gibt er das Recht, Kind Gottes zu sein. Eigentlich wird da noch ein stärkeres Wort benutzt, ja? Autorität oder Vollmacht. Kind Gottes zu sein. Er wird sein mit seinen Versprechen, mit seinen Zusagen. Zum Beispiel mit dieser Zusage, du hast das Recht, mein Kind zu sein. Du hast das Recht, zum Kreuz zu gehen und um Vergebung zu bitten. Gott sagt, ich habe mich festgelegt. Ich habe es dir geschenkt und du hast das Recht, dieses Geschenk in Anspruch zu nehmen. Er wird sein mit all seinen Versprechen. Und, das war der dritte Gedanke, er wird sein mit dir oder bei dir. Jesus sagt gegen Ende seiner Erdenzeit in Matthäus 28, Vers 20, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit oder dem Ende der Welt, ist aber physikalisch dann das Gleiche. Ich bin mit euch, bei euch bis zum letzten Tag. Und was ist Jesus für die Christen von Anfang an? Was ist so eine der gängigsten Bezeichnungen für Jesus, wenn wir über ihn reden? Es gibt zwei Möglichkeiten, was ihr sagen könnt. Retter? Nee, dann war das die dritte. Herr, genau. Ja, oder Messias, das wäre die eine gewesen, aber Herr. Ja, also Jesus wird immer als der, nicht immer, sehr, sehr oft als der Herr bezeichnet. Und was war nochmal Herr? Adonai? Das war die Ersatzbezeichnung für Jesus, für Yahweh im Alten Testament. Und Jesus übernimmt die völlig selbstverständlich. Ich bin der Adonai. Oder mittlerweile zu seiner Zeit sprachen die Leute mehr Griechisch als Hebräisch, deswegen war er der Kyrios. Und im griechischen Alten Testament war aber auch aus Adonai Kyrios geworden. Da war Kyrios die Ersatzbezeichnung für Yahweh. Und jetzt kommt Jesus und nimmt das für sich in Anspruch. Ich bin der Kyrios. Ich bin der Adonai. Ich bin der Herr. Jesus ist Yahweh in Menschengestalt. Jesus sagt mal, ich und der Vater sind eins. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ne, da ist volle Identifikation. Yahweh, Jesus, wird sein bei dir. Er wird nicht von deiner Seite weichen. Er wird da sein. Es ist schon spannend, ne? Vielleicht geht es euch wie mir, dass wir manchmal so oder dass ich manchmal so gefühlt den Eindruck habe, dass Jesus irgendwie weiter weg wäre. Das hängt dann oft irgendwie damit zusammen, dass ich nicht mehr so den Kontakt zu ihm habe oder vielleicht Dinge getan habe, wo ich genau weiß, dass er sie nicht will. Ich sage jetzt mal ganz platt auf den Punkt gebracht, dass ich gesündigt habe. Aber die Frage ist ja, warum sollte Jesus zu mir auf Abstand gehen wegen einer Sünde, wenn er diese Sünde schon lange auf sich genommen hat? Warum? Er hat doch diese Sünde schon längst zu seiner gemacht. Er hat überhaupt keinen Grund, überhaupt kein Anliegen, auf Abstand zu gehen. Egal, was du tust, er wird immer da sein für dich und er wartet nur darauf, dass du dich ihm wieder zuwendest. Aber er wird nicht gehen, er hat keinen Grund zu gehen. Weil alles das, was ich vielleicht zwischen uns schieben könnte, er schon längst auf sich genommen hat. Und zu seinem gemacht hat. Jesus bleibt bei dir Und in Jesus ist auch Jahwe bei dir. Und es wird so bleiben. Jahwe ist der, der sein wird, der sein wird. Jahwe ist der, der mit all seinen Versprechen und Zusagen sein wird. Und Jahwe ist der, der sein wird mit dir und bei dir. Das ist unser wunderbarer Gott. Jahwe, ich bete mit uns. Jahwe, wir sind diese Anrede, diesen Namen nicht gewohnt und wollen ihn einfach tiefer entdecken. Dich als den, der du bist und der du dich so vorgestellt hast. Ja, und ich bitte dich, dass wir das tun in der nächsten Woche, dass du dich in Erinnerung rufst und uns mit auf diesen Weg nimmst und auf diesem Weg bei uns bist, dich einfach tiefer zu erkennen und welches Geheimnis und welcher Zuspruch gerade auch in deinem Namen liegt. Ja, hilf uns an der Stelle, uns wirklich immer tiefer mit in dein Wesen zu nehmen. Amen. Moment, macht nichts. Kam ja jetzt auch unerwartet. An der Stelle will ich